Wir möchten uns heute Morgen mit, wovon wir ja auch schon gesungen haben, vom Herrn der Welt und vom Herrn der Gemeinde, mit dem Herrn Jesus Christus beschäftigen. Und dazu wollen wir uns einen Text betrachten aus Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 1 bis 8. Und möchte ich gerne lesen, diesen Text. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige.
Das Thema ist ja der Herr der Welt und der Gemeinde. Darüber wollen wir gemeinsam nachdenken. Und ich finde das einen sehr interessanten Text hier in der Offenbarung, der uns doch einen Einblick gibt in etwas, das man nicht überall so in der Bibel bekommt. Und das hat ja der Johannes geschrieben, der ja auf Patmos war, verbannt gewissermaßen dort und hat dann von Gott auf einmal diese Gedanken bekommen. Ich hatte vor Jahren die Möglichkeit, an einer Studienreise teilzunehmen. Das war 1999, glaube ich, war das, nach Kleinasien. Und da sind wir diese biblischen Städten, das ist in der heutigen Türkei, bereist. Und dort befanden sich ja damals diese sieben Gemeinden der Offenbarung. Das antike Ephesus, das war noch sehr gut erhalten. Als Diabilder habe ich das noch irgendwo. Und man hat einfach einen Einblick gekriegt in die damalige Zeit. Zum Beispiel haben wir da ein Taufbecken gesehen, wie die Christen damals getauft haben. Das war interessant gemacht. Dann ist man praktisch die Treppe hier runtergegangen und da war dann das Taufbecken und dann wird man praktisch getauft dort. Und dann ist man auf der anderen Seite wieder rausgegangen, mit anderen Worten, der alte und der neue Mensch. Wir haben auch eine Kirche gesehen, wo damals die Christen ihre Gottesdienste feierten. Und es ist schon schön, wenn man das so sieht. In der Offenbarung lesen wir von diesen sieben Gemeinden. Wenn man sich überlegt, für wen wurde die Offenbarung geschrieben, sende es an die sieben Gemeinden, hier in Vers 11 steht das. Sende es an die sieben Gemeinden. Das waren Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei, die eine wichtige Aufgabe, eine wichtige Funktion damals hatten. Und eigentlich sind es persönliche Sendschreiben erstmal an diese Gemeinden. Das sehen wir so am Anfang. Persönliche Sendschreiben, so ungefähr, wenn wir jetzt würden sagen, wir schreiben jetzt an die Gemeinde einen Brief und an die Gemeinde einen Brief und an die Gemeinde einen Brief, die dann ganz speziell sind. Sie werden von Jesus beurteilt. Sie werden von Jesus beurteilt. Sie werden ermutigt und ermahnt, auf dem Kurs zu bleiben, auf dem Kurs. Und da, wo nötig, Buße zu tun und umzukehren. Die Bibel zeigt uns ja, dass jede Gemeinde in der Gefahr besteht, von dem Kurs abzukommen. Von dem Kurs der Bibel, von dem Kurs des Evangeliums, von dem Kurs des Glaubens. Und darum ist das, was hier steht, sicherlich einmal damals an diese Gemeinden geschrieben worden, aber es gilt für alle Gemeinden aller Zeiten, was hier steht. Wir brauchen praktisch den Heiligen Geist als Wächter, der uns wachsam und nüchtern sein lässt. Wir haben das gerade auch über den Heiligen Geist gesungen in diesem einen Lied. Ich habe zu dieser Predigt habe ich 4 Punkte und der erste Punkt heißt, die Offenbarung kommt direkt von Gott. Die Offenbarung kommt direkt von Gott. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, steht es hier. Mit diesen Worten wird die Offenbarung, kann man sagen, feierlich eingeleitet, feierlich eröffnet. Ganz am Anfang tauchen mit dem Anspruch die großen Autoritäten auf. Die großen Autoritäten. Gott selber steht hinter diesem Buch. Er steht hinter dieser Botschaft und er steht auch hinter dem Empfänger dieser Botschaft. Und Jesus ist der erste Empfänger, wie es hier heißt. So kennen wir Jesus aus den Evangelien. Einmal hat Jesus gesagt, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Sein Gebot ist das ewige Leben. So kennen wir das, dass Jesus sagte, alles, was ich euch sage, was ich euch jetzt beibringe oder so, das habe ich vom Vater bekommen, also nicht aus mir selbst heraus. Also im Hintergrund der Offenbarung steht Gott. Er steht zu allem, was mit Jesus zu tun hat. Das hat er ja bei seiner Taufe bestätigt, dass er gesagt hat, dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und dagegen steht im Vordergrund, stehen nicht die Engel oder nicht dieser Engel. Und im Vordergrund steht auch nicht Johannes, der sicherlich eine sehr wichtige Funktion hat hier, sondern im Vordergrund steht Jesus Christus. In welchen Auftrag schrieb Johannes? Es ist ja nicht so, dass er die Idee hatte, wie manch ein Schriftsteller, jetzt schreibe ich mal ein Buch, viele Leute aus der Politik müssen irgendwann mal ein Buch schreiben. Und dann hat er die Idee gehabt, jetzt schreibe ich mal ein Buch. Sondern das ist hier ganz anders. Er wurde dazu beauftragt. Und er sagt, dass er nur Zeuge ist und weitergibt, was ihm wiederum gegeben wurde. Das ist ja die Inspiration der Bibel, kann man sagen. Die haben ja nicht gesagt, wir machen das jetzt, wir haben gute Ideen, sondern das hat ihnen ja Gottes Geist eingegeben. Und so ist auch das letzte Buch der Bibel, hat seinen Ursprung nicht in der Idee eines Menschen, sondern wirklich in dem Herrn dieser Welt. Das letzte Buch der Bibel. Johannes hatte diesen Auftraggeber. Hier heißt es von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Das ist der Auftraggeber. Wer ist von dem? Es ist Jesus, der Sohn Gottes. Das ist ganz klar. Jesus hat dem Johannes die Apokalypse offenbart. Und das bedeutet Enthüllung im Gegensatz zu verborgen. Er hat ihm etwas enthüllt, was praktisch passieren wird, was nicht im Verborgenen bleiben soll. Es betrifft die Geheimnisse der Endzeit. Diese werden auch bezeichnet als Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen, was mal passieren wird. Und dann sehen wir hier, Gott bediente sich eines Engels. Durch seinen Engel, Jesus Christus, dienten auf Erden Engel bei seiner Geburt oder Geburtsankündigung. Engel. als er vom Teufel in der Wüste praktisch erprobt wurde, wo er ihn versuchte zu verführen. Nachher kamen Engel und haben ihn gestärkt. Im Garten Gethsemane, bevor er ans Kreuz ging, ein Engel stärkte ihn. Ich erinnere an seine Auferstehung und Himmelfahrt. Überall kommen immer wieder Engel vor in der Bibel. Und die Bibel macht deutlich, dass dem erhöhten Herrn Engel zur Verfügung stehen. Engel gehen ihm zur Hand. Und daran sehen wir seine Majestät. Immer wenn Engel anwesend sind, erscheint der Herr in Herrlichkeit und handelt wie ein König. Als die Weisen kamen und Jesus geboren war, die Katholiken sagen die heiligen drei Könige, als die dann kamen, dann haben sie ihn angebetet. Oder an anderen Stellen sehen wir das auch immer wieder. Jesus Christus ist der erhöhte Herr. Er ist der König. Wie wurde dem Johannes die Offenbarung gegeben? Das passierte ja auf dieser Insel, auf Patmos, ist ihm das ja gegeben worden. Und er sagt das hier selbst: Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Er wurde vom Geist ergriffen. Durch den Geist Gottes, der ihm das gegeben hat. Die Offenbarung geschah auf zweifachem Weg. Einmal auf dem Weg, dass es ihm gezeigt wurde. Und das bedeutet Rede bezogen mit Worten, so ist es ihm gezeigt worden. Und dann auf dem Weg, dass es ihm kundgetan wurde, das bedeutet Zeichen bezogen. Also wenn wir die Offenbarung lesen, wie das so geht, das kann man vorstellen, der Engel führte ihn dann da durch und zeigte ihm vieles, was passieren wird und erklärte ihm das und sagte ihm das. Und Johannes hat das nachher niedergeschrieben. Ja, der erste Punkt, die Offenbarung kommt direkt von Gott. Der zweite Punkt, die Offenbarung durch den Heiligen Geist. Nach dem Kirchenjahr feiern wir heute Trinitatis. Wer die Losung liest, der sieht das oben stehen. Und jetzt sind die ganzen Sonntage bis zum Erntedank immer die Sonntage nach Trinitatis. Christen bekennen, dass sich Gott uns in verschiedenen Gestalten offenbart. Gott offenbart sich uns zum Beispiel als Schöpfer im Vater oder als Versöhner im Sohn oder als Mittler im Geist. Offenbart sich Gott uns Menschen. Trinitatis bedeutet Dreieinigkeit Gottes. Johannes spricht von 7 Geistern vor dem Thron. Mir sagte mal ein lieber Bruder, der das da gelesen hatte und sagt, weißt du, ich habe jetzt in der Bibel entdeckt, es gibt nicht nur einen Geist Gottes, es gibt wirklich 7 Geister Gottes. Und da hat er mir diese Stelle gezeigt. Also was ist damit eigentlich gemeint? Ich denke, da gibt uns der Prophet Jesaja eine Antwort. Ich habe da eine Stelle gefunden, die finde ich sehr schön. Da heißt es nämlich in Jesaja 11, Vers 2, auf ihm betruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Hat Jesaja gesehen. Und wenn man mal überlegt, wenn es heißt auf ihm, wer ist dann damit gemeint? Damit ist gemeint Jesus Christus. Auf ihm betruhen. Das ist eine prophetische Voraussage auf Jesus. Und als Jesus getauft wurde, kam der Geist Gottes auf ihn wie eine Taube. Und das ist dann Jesus, ne, der Charakter von Jesus, wie er das auf Erden gelebt hat, wie er das den Menschen kundgemacht hat. Und Jesus lebte wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes. Und er hat sich immer nur aus dieser Kraft heraus auf dieser Erde bewegt. Der Heilige Geist wird uns als ein 7-fach wirkender Geist aufgezeigt. Er hat 7-fache Wirkung. Er ist ein Bild für die Vollständigkeit, für die Vollkommenheit Gottes, wie die Zahl 7 in der Bibel, für die Einheit Gottes. Der Heilige Geist wirkt. Er wirkt auch in diesen 7 Gemeinden hier, die hier aufgeführt wird, wirkt er vollständig und vollkommen. Er will in uns so wirken, vollständig und vollkommen, wie er das immer wieder tut. Der Geist Gottes will wirken hier in unserer Gemeinde, vollständig und vollkommen. Und Gott ist vollkommen. Und zwar will er wirken nach dem Maß, wie Gott wirken will. Wir können eigentlich nur treu sein und wir können nur gehorsam sein, aber das Wirken Gottes, das können wir nicht machen. Und dann wird uns auch deutlich gezeigt, hier der Geist sitzt nicht auf dem Thron. Jesus sagte seinen Jüngern, und das klang wie ein Geheimnis, als er ihnen mal deutlich machte, ich werde jetzt von euch gehen und ich will euch jemand anders schicken. Das heißt dort in der Bibel, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Einen anderen Tröster, das kann kein Mensch sein, weil er soll ja in Ewigkeit bei uns sein. Also geht das einen Schritt weiter. Und dann heißt es den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht erkannt hat. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Einen anderen Tröster. Und damit ist der Heilige Geist gemeint. Bisher hat Jesus sie getröstet. Jesus hat ihnen beigestanden. Jesus hat ihnen Mut und Kraft und Freude gegeben, als er bei ihnen war. Jesus war immer bei ihnen. Und sie konnten sich jetzt auch nicht mehr vorstellen ohne Jesus. Ne? Deshalb verstehen wir manche Aussagen auch der Jünger, wo sie auf keinen Fall darfst du von uns gehen. Auf keinen Fall darfst du sterben. Die dachten, das muss immer so weitergehen. Und wenn Jesus die Erde verlassen wird, kommt dieser andere Tröster, der Heilige Geist, praktisch in ihr Leben. Ihr kennt ihn. Die Jünger kennen ihn. Wen kennen sie? Sie kennen Jesus. Jesus. Und deshalb wird Jesus durch den Geist Gottes in ihnen wohnen. Es gibt mal so eine Bibelstelle, wo gesagt wird, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist im Menschen wohnen wird. Durch den Geist Gottes lebt Gott in uns drin. Bezieht Gott Wohnung gewissermaßen. Wie es Paulus im Korintherbrief sagt. Und somit ist der Heilige Geist der Bevollmächtigte Gottes. Also ich sage mal, Gemeinde Jesu Christi könnte auf dieser Weise nicht existieren ohne den Geist Gottes. Gibt es nicht. Kann einfach nicht funktionieren. Weil dann wäre es ein Menschenwerk. Dann wäre es eine Institution. Auf dem Thron sitzen der Vater und der Sohn. Und der Geist heißt es hier, der ist vor dem Thron. Und das hat ja diese Bedeutung. Er ist derjenige, der eine Aufgabe hat. Der Vater und der Sohn wirken durch den Geist in dieser Welt und an den Gläubigen und in der Gemeinde. Und das passierte ja dann. Jesus hatte ja seinen Jüngern auch gesagt, also er hat ihnen den Auftrag gegeben, das Evangelium in der ganzen Welt zu verkündigen. Er hat gesagt, aber macht jetzt erstmal nichts. Wartet, bis ihr den Tröster, den Heiligen Geist bekommt. Erst dann sollten sie wirklich loslegen. Und dann passierte das. An Pfingsten war der Heilige Geist der Handelnde. Da passierten unwahrscheinliche Dinge. Dinge, die man nicht beschreiben kann, die man nicht erklären kann. Hat Gottes Geist da gewirkt. Und die haben dann gepredigt und jeder hat sie in seiner Sprache verstanden, obwohl da so viele Nationen waren, so viele unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Sprachen. Und das hat alles der Geist Gottes gewirkt. Ich sage immer so, dass der Geist Gottes hat eine kurze Zeit die Sprachenverwirrung aufgehoben, wie das in 1. Mose 11 passiert ist. Und wenn wir beten, das ist auch wichtig, Paulus sagt das in Römer 8, dann vertritt uns der Geist Gottes mit unaussprechlichem Seufzen. Er tritt für uns ein. Wir wissen nicht manchmal, was wir beten sollen. Unsere Worte sind vielleicht so bescheiden und so einfach und so hilflos und so. Aber der Geist Gottes tritt für uns ein. Er will Christen erfüllen mit dem Leben aus Gott. Jesus hat gesagt, ich bringe euch das Leben in seiner ganzen Fülle. Erfüllen will er uns von innen heraus. Und er inspirierte die Schreiber der Bibel. Der Geist Gottes. Und das führt mich zum dritten Punkt, die Offenbarung des Königs aller Könige. Die Offenbarung des Königs aller Könige. Früher war es ja so gewesen, da gab es ja auch menschliche Könige, die sich als Gott verehren ließen, der Kaiser zum Beispiel. Und Die Bibel sagt etwas anderes. Erinnern wir uns einmal, als Jesus vor dem Hohen Rat stand. Er wurde ja angeklagt und während er da so in einem Kreuzverhör war, stand auf einmal dieser hohe Priester auf und setzte ihm die Pistole auf die Brust und sagte: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und da waren einige Sekunden Ruhe gewesen und auf einmal sagte Jesus: Ich bin es. Und dann hat man das ihm als Gotteslästerung hingestellt. Der hohe Priester hat sein Gewand zerrissen und hat gesagt: Wir brauchen keine weiteren Beweise mehr. Er ist des Todes schuldig. Und dann hat man ihn genommen, man hat ihn verurteilt, man hat ihn geschlagen, man hat ihn verspottet, ne? Man hat ihn sogar am Kreuz verspottet und man hat sogar ein Schild ans Kreuz gemacht: Der König der Juden. So ist er dann gestorben. Jesus ist, wie es hier heißt, er ist der treue Zeuge. Er kam, um von der Wahrheit Gottes und um von dem Weg der Vergebung Gottes den Menschen etwas weiter zu sagen. Und darum erniedrigte er sich selbst, der Sohn Gottes, für eine gewisse Zeit. Jesus kam, um die verlorenen Menschen, um für die verlorenen Menschen den Weg zu Gott frei zu machen. Er hat gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Er ist der Weg. Und das war sein eigentliches irdisches Ziel. Nicht auf Erden viele Wunder und Zeichen zu machen, das waren Bestätigungen, dass er die Vollmacht hat. Aber sein eigentliches Ziel war gewesen, dass er praktisch den Weg zu Gott frei machen will. Und dann sagt uns hier dieser Text auch: Jesus ist der Erstgeborene von den Toten, der Erstgeborene von den Toten. Ach, was würde man doch heute alles geben, wenn man das Leben verlängern könnte. Oder ich habe gelesen, es gibt Leute, die lassen sich einfrieren, ne, und denken dann, wenn alle Katastrophen überstanden sind, dann lasse ich mich wieder auftauen. Was geben die Menschen nicht alles, um älter zu werden oder um ewig zu leben oder unsterblich wenigstens auf dieser Erde zu bleiben? Aber die Bibel sagt, er ist der Erstgeborene von den Toten. Und das klingt ja erstmal seltsam, ne? Was hat eigentlich Geburt mit Tod zu tun? Was hat Geburt mit Tod zu tun? Aber die Erklärung ist einfach. Jesus ist wirklich der Erste, der gestorben ist und von dem Tod auferstanden ist und nie wieder sterben muss. Als Lazarus auferweckt wurde, nachdem er 3 Tage im Grab war, dann war das praktisch, wurde ihm nochmal neu das Leben geschenkt. Aber Lazarus musste nachher sterben. Aber Jesus musste nie mehr sterben. Er hat einmal für uns das getan. Er hat sein Leben für uns gegeben, sein irdisches Leben. Und Jesus hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Er sagte einmal seinen Jüngern: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Also nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde. Also es bezieht sich nicht nur für die Zeit, wenn mal sein ewiges Reich anfängt, wo wir bei ihm sein werden, sondern schon hier auf Erden. Seit Himmelfahrt sitzt er zur Rechten Gottes und er hat Handlungsvollmacht in allen Dingen. Das muss man sich vor Augen halten. Obwohl die Dreieinigkeit in sich selbst gleich ist, gibt es unter Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist unterschiedliche Handlungsvollmachten und Aufgaben. Jesus hatte zum Beispiel die Aufgabe, als er auf Erden war, dass er ans Kreuz ging, ne, dass er für die Schuld der Menschen stirbt. Die Aufgabe hat nicht der Heilige Geist gehabt, auch nicht der Vater, sondern Jesus hat diese Aufgabe gehabt. Und Jesus wurde eingesetzt, hier heißt es, als Herr über die Könige auf Erden. Als Herr über die Könige auf Erden. Ich habe das jetzt noch in so einem Beitrag in Idea gelesen. Da ist eine Pastorin, sie versucht jetzt, sie hat erkannt, es müsste eigentlich so sein, dass Gott nicht mehr alle Macht hat. Also dass Gottes Macht eingeschränkt ist. Also dass er nicht alle Macht hat. Und man möchte Gott aus der Verantwortung holen für das Leiden, was weiß ich, was alles in der Welt passiert. Die Bibel sagt hier, er ist der Herr über die Könige auf Erden. Jesus, einmal steht in der Bibel, er lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Nicht, dass Gott das alles macht. Die Menschen machen ja viel, ohne das, wie es in Gottes Willen drin ist. Das muss man ja ganz klar sehen. Aber Jesus hat Handlungsvollmacht. Und was er sagt, ist immer wahr. Er lenkt die Weltgeschichte. Er hat sein Wort mit dem Tod und seiner Auferstehung besiegelt. Und sein Wort ist das Wort des Herrn der Welt. Und er ist die volle Autorität. Ohne dass sie es wissen, führen die Herrscher dieser Welt seine Befehle aus. Ja, das überlegen wir manchmal, steht in der Bibel, dass keine Regierung, die nicht von Gott ist. Das heißt, wenn Gott will, könnte er diese Regierung auch gleich wegmachen. Wir verstehen das nicht. Nicht, dass Gott das Böse gut heißt, aber es ist einfach so. Und die Christen beten, dein Reich komme. Die Bibel macht deutlich, dass der Herr der Welt immer noch Jesus ist, so wie wir das in den Liedern gesungen haben, ob die Menschen es wahrhaben wollen oder nicht. Selbst wenn die Menschen nicht daran glauben, er ist der Herr dieser Welt. Paulus sagt mal im Philipperbrief, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Man muss sagen, die Offenbarung ist die Enthüllung von dem, was kommt. Alles, was sich erfüllen wird, ist praktisch prophetisch vorausgesagt, wie sich das entwickeln wird, bis zu dem Punkt, dass Gott eines Tages einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Manchmal hört man, warum greift Gott denn nicht ein? Warum vernichtet er nicht alles Böse? Gott hat gesagt, nachdem die Sintflut kam, ich werde das nie mehr machen. Der Mensch hat seine Lebenszeit, 70, 80 Jahre, aber ich werde nie mehr alles vernichten. Weil der Mensch ist böse, von Jugend auf. Und das bedeutet, dass wenn Gott das ganze Böse vernichtet, dann blieb nichts mehr. Sondern Gott hat eine Frist gesetzt, wo Menschen praktisch zu Gott umkehren können. Wo sie ihn als Herrn und Retter und Heiland annehmen können. Und das ist die Zeit des Lebens des Menschen. Gott ist diese Weltgeschichte nicht egal. Er hat sich nicht zurückgezogen und vielmehr führt er seinen Plan aus. Und deshalb wird sich alles, was im Wort Gottes steht, auch erfüllen, ob man das glaubt oder nicht. Aber es wird alles so kommen. Das große Problem, heute wird ja alles mal so, wir haben Klimawandel und was weiß ich, was wir alles haben. Das große Problem ist nicht so ein Klimawandel, wenn es das wirklich ist, ne? Das große Problem ist heute die Gottlosigkeit der Menschen, dass die Menschen immer mehr von Gott abrücken und mit ihm nichts mehr zu tun haben wollen. Und wenn man sich mal überlegt, Paul Gerhardt hat ja dieses Lied geschrieben, diesen Choral, Befiehl du deine Wege. Und dort heißt es in einer Strophe, Gott sitzt im Regiment und führet alles wohl. Davor sagt er, nicht der Mensch, nicht du sitzt im Regiment, sondern Gott sitzt im Regiment und er hat ein gutes Ziel mit uns. Ja, und das führt mich zum letzten Punkt, zum vierten, die Offenbarung und die Gemeinde. Gemeinde Jesu ist in der heutigen Zeit unwahrscheinlich angefochten. Nicht nur in der Weise, dass in vielen Ländern die Christen verfolgt werden und Gemeinde immer mehr verboten wird und das Evangelium verboten wird, sondern auch in unserer westlichen Welt, wo die Gemeinde immer lascher wird, ne? immer ferner wird, vom Evangelium weggeht, von dem, was eigentlich ihr Auftrag ist. Ne? Das sagen ja schon manche Leute in der Politik, die Kirche hat eigentlich den Auftrag, das Wort Gottes oder das Evangelium zu verkündigen und nicht hier Politik zu machen. Ne? Und die Gemeinde, die steht in der Gefahr, ihren eigentlichen Auftrag zu vergessen. Der Theologe Gerhard Mayer, der hat ja verschiedene Bibelkommentare geschrieben, ist noch ein Theologe, der auf der Grundlage der Bibel gebaut hat, aus dem Pietismus, und hat sehr gute Kommentare. Und er hat jetzt einen kurzen Artikel geschrieben, gerade über diesen Punkt, dass er sehr enttäuscht ist über das, was so innerhalb seiner Kirche, ne, seiner Kirche los ist. Ne? Und er schrieb, aufgrund dessen hat verschiedene Dinge aufgeführt und sagt dann, zahllose Enttäuschungen sind hier zu einem Riesenberg geworden. Und das Wirken Jesu, Fragezeichen, wo bleibt das Wirken Jesu? Und dann sagt er, die Erinnerungen an Jesus ist ein wunderbarer Wächter, der uns nicht im Fatalismus versinken lässt. Sie erinnert an Matthäus 28, die Erinnerung an Jesus, wo Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er ist der Herr. Da steht er zur Rechten des Vaters und hat alle Fäden in seiner Hand. Alle zerren an diesen Fäden, aber niemand nimmt sie ihm aus der Hand. Er lässt ein Wort aufstrahlen. Der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. 2. Thessalonicher 3. Gottes Bewahrung hat eine heilende Wirkung und seine Treue ist eine wunderbare Zuflucht, in der mich seine Vergebung immer wieder aufrichtet. Jesus liebt seine Gemeinde. Sie steht in einem besonderen Verhältnis zu ihm im Gegensatz zur Welt. Und Johannes schreibt das in der Form der Dauer, den, der uns liebt. Die Liebe Jesu zu seiner Gemeinde ist immer gegenwärtig und hört nie auf. Auch wenn es in der Welt sehr schlecht aussieht, sehr schlimm aussieht, die Liebe Gottes trägt, sie verkörpert sich in seinem Sohn in Jesus. Die von Gott geliebten Menschen sind, muss man sagen, diejenigen, die erkannt haben, dass sie Sünder sind und die Jesus als ihren Erlöser angenommen haben. Und Jesus hat durch den Geist sie zu Kindern Gottes gemacht und in ihnen Wohnung bezogen. Und Jesu Nachfolger sollen als Erlöste leben. Als Erlöste sollen wir leben. Mich hat das daran erinnert, als die Kinder Israel mal in so einen Zustand kamen, die waren ja gerade aus Ägypten raus und sollten ins verheißene Land. Eine ziemliche Prozedur. Und als die Kinder Gottes dann nicht mehr an die Erlösung glaubten, daran glaubten sie nicht mehr. Was war? Sie wurden unzufrieden, sie zweifelten, sie murrten, sie wollten Mose absetzen. Sie wollten wieder zurück nach Ägypten, wieder ins alte Leben. Das war das Ergebnis, als sie nicht mehr an die Erlösung glaubten. Wenn man sich mit der Vergangenheit beschäftigt. Vergebung beschäftigt sich immer mit der Vergangenheit. Die Sünde ist immer in der Vergangenheit passiert. Aber wir sollen auch an die Erlösung glauben. Das passiert in der Gegenwart. Wir sind Erlöste. Wir werden nicht erlöst. Ich habe vor vielen Jahren mal ein Praktikum gemacht in Österreich, und wo auch der Uwe ist. Und wir waren in Vorarlberg unterwegs und den ganzen Tag sind wir so von Haus zu Haus gegangen und haben die lieben Leute eingeladen. Die haben alle gesagt, die kommen. Abends kamen noch ein paar. Und da hat der Martin Mauerhofer hat gepredigt abends und wir haben abends das Programm geschmissen. Wir waren sehr einfach in dem, wie wir gesungen haben, aber wir haben einmal dieses Lied gesungen, ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Wir sind erlöst und wir sollen als Erlöste in dieser Welt auftreten vor den Menschen. Wir werden nicht erlöst, wir sind erlöst und uns erlöst hat von unseren Sünden, so steht es hier. Was geschah in unserer Bekehrung? Jesus hat alle unsere Sünden weggenommen. Er hat uns alles vergeben, unser Leben gereinigt mit seinem heiligen Blut und uns eingegliedert in seine Herrschaft. Wir stehen jetzt unter seiner Herrschaft, das ist uns Christen manchmal gar nicht so bewusst. Wir sind Erlöste und werden es nicht erst, wenn wir eines Tages bei Jesus sein werden in der Ewigkeit. Wir sind Erlöste und Jesu Gemeinde ist auch keine fromme Institution oder sowas in die Richtung, sondern das sind Menschen, die in einem anderen Herrschaftsbereich jetzt leben, die sich Jesus untergeordnet haben, die sagen können, Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein König, Jesus regiert. Das müssen wir auch glauben, was wir glauben. Das ist ja manchmal das Problem. Wir wissen es, wir glauben es, aber wir glauben es nicht in der Praxis und dass das wirklich so ist. Christen haben eine Aufgabe, Für wen Jesus der Herr und König wurde, dem gibt er eine neue Würde. Hier heißt es in Vers 5, er hat uns zu Königinnen und Priestern gemacht. Vor Gott, seinem Vater. Das ist doch eine Würde. Die Liebe kommt ans Ziel. Und die Erlösung findet ihren Sinn. Die Erlösung findet ihren Sinn. Gott hat die Gemeinde ja nicht erlöst für nichts. Stell dir mal vor, Gott hat seine Gemeinde erlöst und wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Ne? Sondern er hat ihr eine Aufgabe gegeben. Gott gibt immer Aufgaben. Gott macht nie etwas umsonst. Erlösung umfasst Vergebung. Und noch viel mehr. Die Liebe Gottes, die wir erfahren haben, darf nicht privatisiert werden. Der Glaube ist nicht Privatsache. Vor vielen Jahren hatte ich mal in einem anderen Missionswerk gearbeitet und dann haben wir ein Buch rausgebracht und das hieß, Christsein ist keine Privatsache. Und das K, das war mit einer Klammer angeklemmt. Ja, also das ist keine Privatsache. Es geht um mehr. Es geht um den Dienst für Gott. Könige und Priester haben Handlungsvollmacht. Im Namen Jesu Christi, so haben es die Christen damals gemacht. Wir haben Handlungsvollmacht. Und diese sollen wir im Glauben annehmen. Und ein Priester steht einmal vor Gott auch als Beter. Der himmlische Vater will solche Beter und Anbeter haben. Jesus im Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen, die hat dann gesagt, Mensch, wir haben da einen ganz tollen Berg, Gerazim, und da beten wir immer an. Und Jesus sagt dieser Frau, die hat sich ja nachher auch noch bekehrt, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das sind die wahren Anbeter. Und das hat Jesus gesagt. Er will Antwort auf seine Herrlichkeit. Die Gebete der Gemeinde gehören zu den wichtigsten Dingen unserer Zeit. Die Gebete der Gemeinde. Paulus hat mal den Christen damals nicht gesagt, hör mal, kämpft gegen die Welt, kämpft gegen Rom, kämpft, was weiß ich, gegen diese, die euch unterdrücken. Sondern er hat gesagt, betet für die Regierung. Betet, damit ihr ein ordentliches, ruhiges Leben habt hier auf dieser Erde, damit sie euch nicht betet dafür. Die Gebete der Gemeinde gehören zu den wichtigsten Dingen unserer Zeit. Und wir sind aber auch Sprecher Gottes vor den Menschen. Also so ein Priester war ja auch so eine Art Stellvertreter. Aber wir gehen zu den Menschen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus sagt seinen Jüngern, nicht verleugnen, sondern festhalten am Namen Jesus. Überwinde nicht aus eigener Kraft, sondern durch das Wort Gottes, durch die Kraft des Heiligen Geistes überwinden. Die Gemeinde muss vor Gott bleiben in ihrem Gebet und sie muss vor Menschen bleiben mit ihrem Zeugnis. Das ist die Aufgabe, die einfache Aufgabe der Gemeinde in dieser Welt. Und priesterliche Menschen sind gütig, sie wollen helfen, sie wollen zu Jesus führen und sind Beter. Das macht die Bibel deutlich. Das sollen wir glauben und damit sollen wir leben. Und das fällt uns manchmal so schwer. Und da müssen wir uns immer wieder dran erinnern. Und der Johannes, der sagt hier in Vers 6, vor Gott und seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dazu sind wir aufgefordert, dass wir ihm wirklich die Ehre geben. Mit unserem Leben, mit dem, was wir sind und haben. Denn er hat Großes geschaffen. Das Größte, was er geschaffen hat, ist die Erlösung, dass der Weg zu Gott frei ist. Das ist das Allergrößte, was es überhaupt gibt. Und deshalb gebührt ihm die Ehre und Herrlichkeit und Macht in alle Ewigkeit. Ja, der Herr der Welt und der Gemeinde. Jesus hat nicht die Fäden aus der Hand gegeben. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Auch wenn wir manches in der Welt sehen, was passiert, wir dürfen wissen, er ist derjenige, der die Fäden in der Hand hat. Und er kommt mit allem zum Ziel. Amen.